Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir haben bei der AfD eine Partei, die zu einem beachtlichen Teil außerhalb des Verfassungsspektrums unseres Landes steht. Insofern ist es nicht nur ein Wettbewerber, nicht nur ein Gegner, sondern ein Feind unserer Demokratie.
Klare Aussage von CDU-Parteichef Friedrich Merz. Die AfD, der Feind, Punkt aus, Ende. Hat er jedenfalls vor knapp einer Woche gesagt. Gestern dann?
Wir sind doch selbstverständlich verpflichtet, demokratische Wahlen zu akzeptieren. Und wenn dort ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter arbeiten kann.
Und das lässt schon wieder ganz schön großen Interpretationsspielraum. Schleicht Merz sich da etwa doch Stück für Stück an die AfD ran und kratzt an der Brandmauer, wie man so schön sagt.
Es gibt den Parteitagsbeschluss. Ich kenne keinen, der den aufgehoben hat. Ich habe da eine klare Position. Die wird nicht geändert. Wenn Friedrich Merz sie ändern wird, gibt es einen Konflikt. Wenn er die nicht ändern will, gibt es keinen Konflikt.
Das wiederum sagt der NRW-Innenminister Herbert Reul. Okay, soweit so unklar. Will Friedrich Merz denn die Brandmauer zur AfD abschwächen? Den Konflikt jedenfalls, den gibt es so oder so schon mal. Viele, auch in der CDU, sind über seine Aussagen ziemlich schockiert. Und unser zweites Thema heute. Viele Länder kämpfen zurzeit mit extremer Hitze und mit Waldbränden. Auf der griechischen Insel Rhodos zum Beispiel, da ist die Lage sehr gefährlich. Dass dadurch einigen Touristen der Urlaub vermiest wird, das ist vielleicht noch das geringste Problem dabei. Trotzdem kann man fragen, ändert sich denn der Tourismus durch solche Auswirkungen des Klimawandels? Und genau das fragen wir gleich in der Tag am 24. Juli 2023 mit Josephine Schulz. Hi.
Wir müssen die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen, müssen mit der AfD auseinandersetzen. Aber wir sind ganz klar gegen jede Form der Kooperation mit der AfD. Egal ob auf europäischer, auf Bundes-, auf Landes- oder gar auf kommunaler Ebene. Ein Nein heißt ein Nein. Dort gibt es keine Relativierung und kein Aufweichen.
Nicht nur CSU-Chef Markus Söder hat sich genötigt gesehen, das nochmal ganz, ganz klar zu machen. Auch viele andere in der Union. Und vielleicht nicht nur, um das den Bürgern, den Wählern klarzumachen, sondern möglicherweise kann man das auch als Wink an Friedrich Merz verstehen. Sei bloß ruhig, mach da jetzt keine Eiertänze in Richtung AfD. Was Merz ausgelöst hat in seiner Partei in der Union insgesamt mit seinen Aussagen im ZDF-Sommerinterview, ob das jetzt wirklich problematisch ist, was er da gesagt hat, oder schlicht eine Beschreibung dessen, was vor Ort eh schon längst passiert, das habe ich mit Stefan Dietjen besprochen aus unserem Hauptstadtstudio.
Josephine?
Ja, Stefan.
Ah, bist du schon
Hallo.
Da? So, sorry.
Ich bin schon da. Ich bin super pünktlich.
Zu spät.
Okay, Stefan, dann lass uns loslegen. Die CDU gibt sich ja gerade auf jeden Fall viel Mühe, das Sommerloch ständig mit neuen provokanten Äußerungen zu stopfen. Du warst, letzte Woche war es, glaube ich, ne, schon hier im Podcast mit Sonja, um über die Asylvorschläge von Thorsten Frei zu sprechen. Jetzt kommt Friedrich Merz dazu. Ich würde sagen, bevor wir in die Interpretation seiner Gedanken einsteigen, auch damit wir nicht Gefahr laufen, irgendwas aus dem Kontext zu reißen, vielleicht erzählst du noch mal, was hat er denn genau gesagt, was jetzt für so viel Wirbel sorgt?
Ja, den O-Ton haben wir ja eben gehört, den er im ZDF-Sommer-Interview so gesagt hat. Und das, was daraufhin passiert ist, ist wirklich ungewöhnlich gewesen. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ich kann mich da an keinen vergleichbaren Vorgang erinnern. Dass nach der Ausstrahlung dieses Interviews innerhalb von wenigen Stunden eine Welle der Empörung, Kritik, parteiinternen Distanzierung auf Twitter hochging. Also, dass sich prominente CDU-Politikerinnen und Politiker von ihrem Vorsitzenden distanziert haben, unterstrichen haben, wir haben eine Beschlusslage, es darf keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Dabei muss es bleiben. Das waren überwiegend Politiker aus dem, sagen wir mal, liberal, früher mal Merz-kritischen Lager, also Merkel-Lager könnte man vielleicht sehr grob sagen. Aber diese Brüche waren in der CDU ja eigentlich befriedet. Und was wir da auch gesehen haben, ist ein Wiederaufbrechen dieser alten Spaltlinie in der Partei zwischen einem Merz-Lager und einem ihm kritisch gesonnenen Lager, das sich da gestern sehr lautstark geäußert hat.
Darauf kommen wir vielleicht gleich nochmal. Aber diese Politiker und Politikerinnen, die haben das ja offenbar so interpretiert, er will sich da klammheimlich an die AfD ranrobben oder vielleicht kleine Risse in diese Brandmauer, die es eigentlich gibt, schlagen. Er selbst ist ja auf Twitter nochmal zurückgerudert. Wie würdest du ihn denn da interpretieren. War das kalkuliert? Hat er genau das gemeint, was ihm jetzt vorgeworfen wird?
Also ich würde nicht sagen, dass er zurückgerudert ist. Er hat einen Tweet abgesetzt heute Vormittag, in der er gesagt hat, es bleibt dabei und nichts anderes habe er ja auch gesagt, die Beschlusslage der CDU gilt. Keine Zusammenarbeit mit der AfD. Was er gestern gesagt hat, tja, war das etwas ganz anderes? Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, wenn wir da wirklich mal auf die kommunale Ebene schauen, wie das da eigentlich läuft. Aber es ist eben so interpretiert worden, dass er da einen Riss in diese so apostrophierte Brandmauer reingeklopft hat. Und das an sich ist schon bemerkenswert, wie er verstanden wurde in der eigenen Partei, welches Bedürfnis der Distanzierung und Richtigstellung er da in der eigenen Partei ausgelöst hat damit. Und das spricht schon mal in vielerlei Hinsicht für sich. Also ich würde sagen, das ist ein sehr klarer Ausdruck, dass der Parteivorsitzende in der eigenen Partei jedenfalls nicht das Vertrauen genießt, auch nicht die Autorität genießt, dass man diese Äußerung im wohlwollenden, nicht spaltenden Sinn auslegt, sondern dass man ihm unterstellt, dass er da auf diese Art und Weise mal salopp einen Kurswechsel einleitet oder einen mehr oder weniger feinen Riss in die Brandmauer schlägt.
Du hast heute Morgen in unserer Konferenz gesagt, da hat sich eh in der CDU einiges aufgestaut gegen Merz. Also das ist jetzt vielleicht auch nicht dieser eine Satz nur im ZDF-Sommerinterview. Was hat sich denn da aufgestaut?
Naja, wenn man da genau hingehört hat und dann konnte man da seit langem hören, dass es da eine skeptische, teilweise kritische Beobachtung der Amtszeit von Friedrich Merz im Vorsitz gibt. Das kam aus ganz unterschiedlichen Lagern. Wir haben das ja auch öffentlich wahrgenommen. Da gab es die Konservativen, die ursprünglich seine stärksten Unterstützer waren in den Auseinandersetzungen mit Angela Merkel damals im parteiinternen Wahlkampf mit Armin Laschet, die riesige Hoffnungen auf ihn gesetzt haben, dass die CDU unter seiner Führung einen Schwenk weg vom liberalen Kurs der Mitte Angela Merkels vollzieht, hin zu einem konservativeren, wirtschaftsliberaleren Profil. Bei denen ist immer deutlicher geworden die Enttäuschung, dass das nicht so aufgegangen ist, wie man sich das von ihm erhofft hat. Und von anderen dann immer wieder die Kritik an etwas, was eigentlich die ganze Karriere von Friedrich Merz begleitet, nämlich dass es da einzelne Äußerungen gibt, mit denen er provoziert, mit denen er spaltet, die er danach wieder korrigieren muss. Das ist etwas, was ich bei Friedrich Merz eigentlich, seitdem ich ihn, und zwar noch in seiner ersten politischen Phase Ende der 90er Jahre erlebt habe, immer wieder gesehen habe. Das passiert dem einfach immer wieder, mehr oder weniger absichtlich. Und dann muss er korrigieren, dann muss er richtigstellen. Und das führt im Ergebnis zu etwas, was ein Vertrauens- oder ein Glaubwürdigkeitsverlust ist, was immer wieder die Möglichkeit gibt, dass man ihm auch Dinge unterstellt, von denen er dann danach sagt, das habe ich aber gar nicht so gemeint.
Also diese Idee vom Anfang, alle in der Partei zu einen, alle Lager einzubeziehen, die klappt jetzt offenbar doch nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Das geht nach hinten los? Oder also siehst du da schon richtig quasi Rebellion von allen Seiten gegen Friedrich Merz als möglicherweise zukünftigen Kanzlerkandidaten? Und
er hat da ja selber was vollzogen vor ein paar Tagen mit der Auswechslung des Generalsekretärs. Das war ja sein Generalsekretär, den er mit ins Amt gebracht hat, den er vorgeschlagen hatte in seine Kandidatur schon, Mario Chaya, der Berliner Politiker. Das war jemand, der an sich aus dem ganz anderen, aus dem sozial geprägten, eher liberalen CDU-Milieu kommt. Den macht er nun zu seinem wichtigsten Mitarbeiter in der Parteizentrale und korrigiert das jetzt, weil das auch nicht so richtig funktioniert hat, und holt mit Carsten Linnemann jemand, der aus diesem klassischen Merz-Fanlager kommt, aus dem im Fall von Linnemann aus dem ganz wirtschaftsliberal, ordnungspolitisch tickenden CDU-Lager. Also ich würde mal sagen, damit hat er zumindest den ursprünglichen Versuch der Einigung der verschiedenen Lager der Partei aufgegeben und einen Kurs der Profilierung seiner eigenen Position, eines stärkeren Akzentuierens seiner eigenen Positionen vorangetrieben. Und das erklärt vielleicht auch, warum gerade jetzt aus diesem anderen Lager die Reaktionen so scharf kamen, wie sie gekommen sind.
Aber was wäre eigentlich so schlimm daran? Er wurde ja auch dafür kritisiert, dass er die CDU als, jetzt musst du mir kurz helfen, bessere Alternative für Deutschland, aber mit Substanz oder sowas bezeichnet hat.
Ja, die Alternative für Deutschland mit Substanz. Das war auch so eine Äußerung, die er letzte Woche gemacht hat, übrigens nicht zum ersten Mal gemacht hat, aber die wird auch zum Anlass genommen, ihn auch aus den eigenen Reihen wieder zu kritisieren. Genau. Auch das wieder so ein Hinweis darauf, da ist ein Glaubwürdigkeitsverlust da. Da ist in der eigenen Partei ein gewisses Ende der Geduld, das zu tun, was diese Leute lange getan haben, zu sagen, naja, der Friedrich, dem passiert sowas immer wieder, der manchmal provoziert er bewusst, manchmal läuft ihm sowas einfach durch und wir stehen aber hinter ihm und das scheint mir vorbei zu sein.
Dann lass uns noch mal konkret auf die Frage schauen, um die es jetzt geht. Also ob oder wie man auf kommunaler Ebene mit der AfD umgeht, zusammenarbeitet. Wenn da jetzt ein AfD-Bürgermeister oder Landrat ist, die Frage stellt sich ja wirklich, geht das überhaupt rein faktisch, den komplett zu ignorieren und zu boykottieren in allem, was er macht?
Nein, ich glaube, das ist jedenfalls sehr schwierig. Und von daher würde ich sagen, hat Friedrich Merz in der Sache einen Punkt getroffen, der sehr ernst zu nehmen ist. Und nochmal das Bezeichnende ist, dass ihm diese Ernsthaftigkeit nicht zugebilligt worden ist. Denn es ist in der Tat so, da ist nun mal in diesem Landkreis Sonneberg ein AfD-Mann zum Landrat gewählt worden. Und man muss wissen, dieser Landrat ist nicht wie ein Bundeskanzler einfach ein Politiker, sondern der wird mit der Wahl zum Beamten. Das sind Wahlbeamte in der Leitung des Landkreises, einer Behörde, in einer Behördenleitung. Und der hat qua thüringischer Kommunalordnung stehen an seiner Seite Beigeordnete, die bilden gemeinsam die Spitze der Verwaltung. Und der hauptamtliche Beigeordnete ist seit 2019 der CDU-Politiker oder CDU ebenfalls Beamte Jürgen Köpper. Das war derjenige, der im Wahlkampf um den Landratsposten gegen den AfD-Mann Robert Sesselmann angetreten ist, aber unterlegen ist. Aber dieser Jürgen Köpper ist seit 2019 gewählter hauptamtlicher Beigeordneter und damit auch Beamter, Ehrenbeamter heißt das in der thüringischen Kommunalverfassung. Und dann gibt es noch einen weiteren ehrenamtlichen Beigeordneten, Christian Tanzmeier, ebenfalls von der CDU, ebenfalls ein Ehrenbeamter. Das sind nicht Politiker, die einfach jetzt frei nach politischem Gusto agieren können, sondern die als Beamte Pflichten, gesetzliche Pflichten haben, nämlich diesen Kreistag nun in Zusammenarbeit, in Kooperation mit dem Landrat zu führen. Und da kommen die nicht so einfach raus, weil ein Parteitagsbeschluss das nicht will.
Ich würde mal ganz kurz einen O-Ton einspielen von Michael Brichy, der ist CDU-Bürgermeister von Waltershausen und der sagt auch, man kann das sozusagen gar nicht komplett verhindern.
In den Kommunalparlamenten funktioniert das doch schon lange. Und es gibt kein rotes, grünes, gelbes und schwarzes Schlagloch. Es gibt bei mir in Waltershausen ein Schlagloch und die Leute erwarten, dass wir uns drum kümmern und nicht darüber reden, ob wir mit denen reden dürfen oder mit denen nicht. Wir machen uns damit noch unglaubwürdiger, als wir bisher sind.
Die Menschen, die jetzt Merz kritisieren in der CDU, was wollen die denn? Also wollen die wirklich, dass bei jedem Spielplatz, bei jedem Zebrastreifen die CDU dann sagt, nein, da machen wir nicht mit, weil das jetzt der AfD-Bürgermeister gerne so haben will? Da läuft man ja auch Gefahr, totalen Stillstand vor Ort zu erzeugen.
Ja, ich kann dir das im Moment auch nicht sagen, weil ich da im Moment nur diese Empörung sehe oder diese Distanzierungen, über die wir gesprochen haben und wir auf der Ebene, wie das eigentlich genau funktionieren soll, noch gar nicht sind in der Diskussion. Aber ich finde, das ist eine relevante Frage. Was wir jetzt in dem O-Ton gehört haben, ist eine Stimme, wie sie seit vielen, vielen Jahren in der CDU aus den östlichen Landesverbänden sehr, sehr vehement sind. Auch in dieser Undifferenziertheit, die ich jetzt auch in diesem O-Ton wieder rausgehört habe. Also der sagt, das ist bei uns in den Kommunen so. Und ich kenne das auch von Stimmen, die dann sagen, wir kennen uns, man kennt sich, da können wir nicht einfach die Feindeslager mitten durch unseren Ort ziehen. Die Leute von der AfD, das sind die Handwerker, das ist vielleicht der Apotheker oder der Hausarzt von uns, den können wir nicht einfach ignorieren. Aber wir sind ja jetzt auf einer Ebene, wo man wirklich auch gesetzlich schauen muss, wo ist Zusammenarbeit, Kooperation, wie immer man das nennen soll, einer Landkreisspitze des Landrats und seiner Beigeordneten unvermeidlich, gesetzlich vorgeschrieben. Die können natürlich zurücktreten jetzt, die CDU-Leute, und können sagen, wir schmeißen diese Ämter hin und überlassen damit den Landkreis dem Chaos. Das kann man tun, aber das entspricht nicht der Rechtslage. Und damit würden sie ihre rechtlichen Verpflichtungen als Beamte, als kommunale Wahl- oder Ehrenbeamte eben nicht mehr wahrnehmen. Und eine andere Ebene ist das, was eben in dem O-Ton anklingt. Wie geht man dann auf einer Ebene von politisch zusammengesetzten Gremien um, nämlich Kreistagen oder Stadträten, Kommunalparlamenten, wo man es ja mit politisch zusammengesetzten Fraktionen zu tun hat? kann man da diese Form der Distanzierung, der Brandmauern, wie immer man das nennen will, noch aufrechterhalten? Und ich glaube, das ist eine offene Frage, mit der die CDU aber jetzt in dieser Form, in dieser spezifischen Form, Landkreisspitze, sehr, sehr drängend konfrontiert ist.
Im Osten stellt sich ja allgemein die Frage, was man macht, also auch auf den höheren Ebenen, dann Landtag und so weiter. Wenn man sich die Umfragen anguckt, dass die AfD in vielen ostdeutschen Bundesländern auf Platz 1 liegt, in Thüringen zum Beispiel liegt die Linke auf Platz 2. Das heißt, wenn die CDU irgendwie regieren will, stellt sich ja die Frage eher mit der Linken oder mit der AfD. Möglicherweise sind sowieso nur 4-Parteien-Regierungen gegen eine AfD möglich. Wie siehst du da die Stimmung innerhalb der CDU? Also würden dann doch viele sagen, eher mit der Linken?
Also da gibt es in den Landesverbänden, auch in Thüringen, gibt es Stimmen, die eindeutig sagen würden, eher mit der AfD. Eher mit der AfD als mit den SED-Nachfolgern, mit den ehemaligen Kommunisten. Da sind die Stimmungen aber sehr unterschiedlich. Und deshalb ist es für die Partei so wichtig, dass das irgendwie von oben, wenn nicht zusammengebunden, dann doch irgendwie kanalisiert wird. Und das Ganze, was jetzt als Brandmauer bezeichnet wird, das kommt ja genau aus diesen Diskussionen. Das waren in den Jahren 2017, 2018, als Annegret Kramp-Karrenbauer noch Vorsitzende war, waren das solche Diskussionen, die aus den östlichen Landesverbänden angestoßen worden sind, wo in Landtagsfraktionen maßgebliche Teile gesagt haben, wir müssen in irgendeiner Form mit der AfD zusammenarbeiten und dann von oben aus Berlin heraus mit einer großen Kraftanstrengung diese Unvereinbarkeit, diese Nicht-Zusammenarbeitsbeschlüsse durchgesetzt worden sind, immer in einem Widerstreit, in einer strittigen Diskussion mit den östlichen Landesverbänden, mit solchen Stimmen, wie wir sie eben gehört haben, mit Praktikern, die gesagt haben, in Berlin, ihr habt keine Ahnung, wie das bei uns auf der kommunalen Ebene ist, wir können diese Brandmauer so nicht aufrechterhalten, das geht politisch nicht, das geht auch sozial nicht, weil wir uns viel zu gut kennen und weil natürlich die Situation so ist, dass die AfD da auch mit der Stärke, die sie da jetzt hat, eine Kraft ist, die nicht einfach als Minderheit ausgegrenzt werden kann, sondern das sind in den Orten, in den Kommunen bekannte, fest verankerte Leute. Und da sagen dann viele Leute, ihr würdet hier unsere Kommunen, die sozialen Geflechte in unseren Kommunen auseinanderbrechen. Dazu sind wir nicht bereit.
Aber das heißt, wie geht es jetzt weiter? Also würdest du sagen, diese Brandmauer muss dann eigentlich von der Spitze her noch konkretisiert werden, weil sie derzeit auf kommunaler Ebene gar nicht so richtig Anwendung findet, wenn die Leute da sagen, wir reden eh miteinander, wir kennen uns eh. Also müsste man dann von oben ganz klar sagen, nee, das macht ihr nicht. Und wenn die AfD für einen Zebrastreifen stimmt, dann stimmt ihr dagegen? Oder wie geht's jetzt weiter?
Ja, ich glaube, da ist jetzt eine Diskussion ausgebrochen. Die kriegt die CDU, die kriegt die Parteien nicht so schnell los. Andere Parteien wird das übrigens genauso erreichen. Das ist kein Spezifikum. Und wir haben das ja auch in Kommunen in Ostdeutschland erlebt, dass es da Beschlüsse der SPD gab und damit Parteiausschlussverfahren reagiert worden ist. Also das ist ein Phänomen, ein Thema, das wird unsere Demokratie weiter beschäftigen. Aber es wird dann eben sehr zunächst mal sehr differenzierte Antworten oder jedenfalls Problemanalysen betreffen. Und das geht dann natürlich weiter, wenn man es nun in einem Extremfall damit zu tun hätte. Also, wir nehmen ein ganzes Bundesland. Was wäre eigentlich, wenn es der AfD mal gelänge, eine Regierung in einem Bundesland zu stellen, wenn die da mal wirklich eine Mehrheit hätten? Was wäre dann eigentlich möglich? Was könnten die dann alles machen? Wie würden andere Parteien darauf reagieren?
Stefan, vielen Dank dir.
Tschüss.
Wir wurden evakuiert, weil das Feuer recht schnell in unsere Hotelrichtung kam.
Vor allem die kleinen Kinder hatten Angst. Es herrschte Chaos und man sah das Feuer und den Rauch. Es war furchterregend für uns alle.
Wir liegen hier seit 2 Tagen, keine Decken, nichts. Es liegen Kinder hier, die brauchen Milch oder irgendetwas. Es gibt nichts.
Man hört, die Touristen auf Rhodos, die wegen der extremen Waldbrände evakuiert wurden, sind teilweise ganz schön verzweifelt. Und noch schlimmer ist es natürlich für die Menschen, die dort leben auf der Insel. Ungefähr 20.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Und das war wohl die größte Evakuierungsaktion wegen Bränden, die es in Griechenland jemals gab. Die Feuer sind noch nicht wirklich unter Kontrolle und es brennt auch auf anderen Inseln wie Euböa oder Korfu. So, also soweit zur Lage dort. In ganz Südeuropa sind die Auswirkungen des Klimawandels immer deutlicher zu spüren. Mit solchen Wetterextremen, Naturkatastrophen und auch den krassen Temperaturen weit, weit über 40 Grad in den letzten Wochen. In so einer Situation macht Urlaub keinen großen Spaß. Und wenn wir davon ausgehen, dass das kein einmaliges Phänomen ist, sondern dass durch den Klimawandel sowas eher häufiger passieren wird, stellt sich natürlich auch die Frage, hat das überhaupt noch eine Zukunft, dieses klassische Sommerurlaub auf Malle? Gerade wenn wir auch dran denken, dass Tourismus selbst ja einen ziemlich fetten CO2-Abdruck hinterlässt. Stefan Gößling, der forscht und lehrt genau zu solchen Fragen als Professor zu Tourismus und Klimawandel. Und deshalb habe ich ihn angerufen. Hallo, Herr Gößling.
Hallo.
Diese Wetterextreme, die Waldbrände, die wir jetzt gerade erleben auf verschiedenen griechischen Inseln, aber auch darüber hinaus. Glauben Sie, dass das für mehr Menschen ein Grund wird, bestimmte Länder als Urlaubsorte zu meiden, weil sie solche Naturkatastrophen als Risiko einpreisen bei ihren Urlaubsüberlegungen?
Das würde voraussetzen, dass alle anderen Destinationen stabil bleiben. Und schon aus dem Grund glaube ich das nicht. Denn wir haben ja unterschiedliche Wetterphänomene, Starkniederschläge, Trockenheit, Dürren, dann die hohen Temperaturen, die wir hatten in Italien und jetzt auch die Waldbrände. Die sind allerdings auch schon in Schweden vorgekommen. Und wer sich dann entscheidet, aus so einem Grund vielleicht nicht mehr nach Griechenland zu fahren, der muss nicht unbedingt im Norden mehr Glück haben.
Aber es ist ja schon interessant. Also es gibt bestimmte Länder, in die fahren viele Menschen wahrscheinlich eher nicht, weil sie da ein Sicherheitsrisiko vermuten, weil es dort viel Kriminalität gibt, weil Menschen entführt werden und man davor Angst hat. Naturkatastrophen, sagen Sie jetzt, werden weniger als Risiko wahrgenommen.
Grundsätzlich ist eine Reiseentscheidung erstmal komplex. Wir möchten ein bestimmtes Klima. Das ist natürlich ein wichtiger Teil der Entscheidung, vor allen Dingen im sogenannten 3S-Segment, Sun, Sand and Sea. Wer sich am Strand ausruhen möchte, der möchte vor allen Dingen gutes Wetter und hohe Temperaturen. Nicht zu hohe natürlich, aber es soll schon schön warm sein. Es gibt aber auch die Kultur, die eine ganz wichtige Rolle spielt. Ob man nach Italien fährt oder nach Spanien, ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Wir haben auch Preisunterschiede in den Destinationen. Wir haben eine ganz andere Kulinarik, je nachdem, wo man hinfährt. Das alles wiegt in die Reiseentscheidung mit ein. Und in der neuen Geografie der Klimaextreme werden sich natürlich diese verschiedenen Dimensionen gegeneinander verschieben.
Sie haben jetzt schon gesagt, die Temperaturen, die Deutschen sind auch bekannt dafür, dass sie sich gerne im Sommer in der Hitze an den Strand packen und von allen Seiten schön bräunen lassen. Aber über 40 Grad, wie wir das gerade vielerorts erleben, ist dann vielleicht doch auch ein bisschen viel. Führt das denn dazu, dass weniger in diese Länder gereist wird? Kann man da schon eine Verschiebung sehen, weg von Spanien, Griechenland, Türkei?
Wir haben in der Vergangenheit viele Studien gemacht, die auch zeigen, dass es durchaus Leute gibt, die sich über 40 Grad freuen. Wenn es darüber geht, fängt mit Sicherheit biophysikalischer Hitzestress an, dem Körper zuzusetzen. Dann kommen wirklich Grenzen, die ganz anderer Art sind und aus denen man dann auch möglicherweise eine Destination meidet. Ob jetzt ein Einmalerlebnis dazu führt oder auch der Bericht über dieses Erlebnis anderer, dass man dann die Destination in Zukunft meidet, müssen wir abwarten. Es ist ja schon wirklich ein Extrem, das wir im Moment haben, das weit über die bislang beobachteten Extrema hinausgeht. Und diese Entscheidungen, die jetzt daraus resultieren, die kann man im Moment noch nicht absehen.
Okay, auch noch nicht, dass sich Zeiträume zum Beispiel verlagern, weil das wäre ja naheliegend, dass man einfach sagt, also frage ich mich sowieso immer, ich mache das immer so, warum sollte man im Sommer nach Spanien fahren? Ist ja viel besser, wenn es hier kalt wird und in Spanien ist es immer noch schön warm. Das lässt sich auch nicht absehen, dass der Sommerurlaub sich in den Oktober oder in den März verlagert.
Wir haben ja unterschiedliche Gruppen, die reisen. Die älteren Menschen haben mit Sicherheit jetzt schon häufig die Nebensaison gewählt, einfach weil das auch viel günstiger ist. Auch jüngere Leute sind in aller Regel flexibel und sind es auch schon in der Vergangenheit gewesen, haben möglicherweise auch schon solche Entscheidungen getroffen auf der Basis von ökonomischen Erwägungen, dann früher zu fahren im Jahr. Die Familien, die ja vor allen Dingen betroffen sind, weil jede Katastrophe ist mit Kindern gleich 10-mal so schlimm und natürlich sind solche hohen Temperaturen gerade auch für Kinder schädlich. Das ist eigentlich die Gruppe, die am wenigsten flexibel ist, denn die müssen sich an die Ferien halten. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man dort, wo man kann, an den Rand der Ferien ausweicht in Zukunft und versucht, ein bisschen früher im Jahr oder ein bisschen später im Jahr, wenn man an Bayern und Baden-Württemberg denkt, dann in den Süden zu fahren, um dort Urlaub zu machen. Ja.
Weiß man denn eigentlich etwas darüber, was das in den Reiseländern, zum Beispiel Spanien, Italien, Griechenland, Was das dort mit den Einstellungen der Menschen zum Tourismus macht, solche Hitzewellen, solche verheerenden Waldbrände. Ich meine, einerseits ist das für die natürlich deren wirtschaftliche Grundlage, deren Einkommensquelle der Tourismus. Aber auf der anderen Seite, wenn da jetzt Brände wüten, Wasserknappheit herrscht und dann riesige Hotelburgen ihre Golfplätze wässern, das könnte ja auch zu Unmut in der Bevölkerung führen.
Ja, da sind verschiedene Gruppen. Ich glaube, in der Bevölkerung ist generell auch akzeptiert, dass manche Regionen sehr abhängig sind vom Tourismus und deswegen hat man da auch viel Unterstützung als Hotelier. Ich habe aber gerade heute Morgen eine E-Mail an einen befreundeten Hotelier in Rodos geschickt, um zu fragen, wie die Lage ist, und er klang tatsächlich sehr niedergeschlagen in seiner Antwort. Er sagte, wir haben stark Niederschläge gehabt, wir haben Dürre gehabt, jetzt kommt noch der Waldbrand dazu. Das akkumuliert sich schon in diesen Destinationen. Ich denke, es wird eine Solidargemeinschaft da auch entstehen vor Ort. Viele hoffen ja, dass der Tourismus dann auch wieder kommt und auch wieder normal stattfinden kann. Ich würde vor allen Dingen auch für viel Verständnis werben wollen für diejenigen, die im Tourismus arbeiten. Denn unter Bedingungen wie 40 Grad oder Waldbrand Urlaub zu machen, ist natürlich eine Sache. Aber unter diesen Bedingungen auch noch zu arbeiten mit der körperlichen Anstrengung, die das beinhaltet, ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache.
Klar, aber wenn Sie jetzt sagen, man hofft, dass der Tourismus in der Form dann auch wieder zurückkommt. Heißt das erstmal, die stellen sich nicht darauf ein oder gehen nicht davon aus, dass diese Art von Urlaub, die Sie jetzt geschildert haben, Summer, Sun, also Sonne, Strand, Meer, dass das keine große Zukunft mehr hat in ihren Ländern?
Wir sehen eigentlich kaum, dass Destinationen systematisch den Tourismus, den sie haben, in Frage stellen oder verbessern oder versuchen, auch in Richtung Klimawandel, Anpassung stärker zu arbeiten. Das ist alles noch sehr sporadisch, ganz sicher nicht strategisch. Ob man sich jetzt löst langsam vom Tourismus, um dann andere Wirtschaftszweige stärker aufzubauen, das muss man sehen. Das wäre natürlich auch aus anderer Perspektive möglicherweise wünschenswert, gerade für kleine Inselstaaten, zum Beispiel in der Karibik, wo eben diese Anreise auch mit sehr langen Flugdistanzen verbunden ist, dementsprechend hohen Emissionen und damit auch einer starken Förderung des Klimawandels. Gerade dort, denken wir Wissenschaftler, müsste eigentlich auch ein Umdenken stattfinden, um mit weniger Tourismus auszukommen und andere Wirtschaftszweige stärker aufzubauen.
Weil Sie jetzt den Punkt Umdenken angesprochen haben, mit solchen Erfahrungen im Sommerurlaub, die Menschen vielleicht immer mehr machen, unerträgliche Hitze, Brände, zerstörte Natur. Glauben Sie, diese Erfahrungen als Tourist lösen bei den Menschen einen Bewusstseinswandel aus im Sinne eines größeren Problembewusstseins für den Klimawandel? Oder wird diese Verbindung mein Urlaub, Klimawandel gar nicht so sehr gezogen?
Wir haben ein extrem großes Problembewusstsein hinsichtlich des Klimawandels. Das Problem ist, dass die Politik dieses Problembewusstsein in der Bevölkerung nicht umsetzt in Maßnahmen, die helfen, die Geschwindigkeit des Klimawandels zu reduzieren. Also ganz konkret Emissionen stärker einzusparen, als im Moment das der Fall ist.
Aber wenn Sie sagen, es gibt dieses Bewusstsein durchaus, wir haben ja auch Phänomene wie Flugscham, eine große Debatte über klimaschädliches Verhalten. Trotzdem gab es jetzt wieder Zahlen, dass die Nachfrage nach Flügen auf Rekordhoch ist, ist wieder fast auf dem Vor-Corona-Niveau. Also warum wirkt diese allgemeine Debatte dann sich offensichtlich noch nicht konkret auf die Art des Reisens aus?
Und die wirkt sich aus. Wir haben nur im Moment das Problem, dass diese Nachholeffekte im System sind und die überlagern, dass auch viele Menschen bereits sehr aktiv versuchen, zum Beispiel Flugreisen, Kreuzschifffahrten zu vermeiden, umweltfreundlichere Unterkünfte zu finden, nach zertifizierten Betrieben Ausschau halten. Das findet alles schon statt in viel stärkerem Maß. Die meisten haben eingesehen, Umwelt ist eben auch ein Qualitätskriterium. Und ich als Einzelner kann auch was dazu beitragen, dass der Klimawandel nicht so schnell so schlimm wird. Und das müssen wir schon sehen, wenn wir im Moment drüber reden, dass wir zwar sehr hohe Niveaus haben, aber die natürlich einer bestimmten Situation geschuldet sind.
Also da sagen Sie schon, nachhaltiger Tourismus ist jetzt kein absolutes Nischenphänomen von einer kleinen Öko-Bubble, sondern das ist in den Zahlen wahrnehmbar, dass immer mehr Leute den Zug statt das Flugzeug nehmen, auf Kreuzfahrten verzichten.
Wir haben auf jeden Fall in unseren Studien nachgewiesen, dass das Bewusstsein stark wächst. Viele wünschen sich natürlich, dass Maßnahmen für alle gelten. Der Einzelne möchte vielleicht nicht die Flugreise durch eine aufwendige Bahnreise ersetzen, wenn er weiß, dass alle anderen weiter fliegen. Das sind so Phänomene, die natürlich aufgrund der aktuellen Situation, in der wir viel zu wenig politische Eingriffe haben ins System, stark auch dominieren. Aber grundsätzlich haben wir eine ganz andere Situation als vor noch 5 Jahren. 2018 mit Greta Thunberg haben wir wirklich die größten Demonstrationen ja auch gesehen in Deutschland pro Klimawandel. Minderung, also pro Mitigation, pro Emissionsminderung. Und diese Bewegung, die ist nach wie vor existent in der Bevölkerung. Die meisten sehen, dass da ein gewaltiges Problem auf uns zurauscht und möchten, dass auch viel getan wird.
Mir ist auch aufgefallen, dass Urlaub in diesem Jahr extrem teuer ist. Also wohl Flüge sind teuer, Hotels sind extrem teuer, alles ist teuer. Sorgt das am Ende auch dafür, dass Menschen vielleicht sagen, okay, back to the roots, ich nehme mein Zelt, mein Fahrrad und mache eine Fahrradtour durch Brandenburg? Ist vielleicht am Ende auch der Preis, Sie haben jetzt gesagt, es gibt viel ökologisches Bewusstsein, aber der Preis, dadurch, dass Energie, CO2 teurer wird, der entscheidendere Hebel, dass Menschen nicht mehr Urlaub machen wie früher?
Also CO2 ist ja noch gar nicht besteuert im Moment. Wir haben eine sehr marginelle CO2-Steuer, die nur ein Zehntel dessen ist, was wir als Wissenschaft für angemessen hielten. Also 25 Euro pro Tonne, wenn wir eigentlich bei 250 liegen müssten. Also diese Kosten der Emissionen sind noch gar nicht wirklich internalisiert in den aktuellen CO2-Preis. Die Kostensteigerungen, die wir im Moment sehen, sind vor allen Dingen, weil eben viele Leute Urlaub machen wollen. Das sind Nachholeffekte. Die Betriebe sehen, dass sie ihre verfügbaren Angebote auch zu viel höheren Preisen verkaufen können. Das führt dazu, gemeinsam mit dem allgemeinen Bewusstsein, dass eben auch die Inflation sehr hoch ist, dass die Leute das akzeptieren und auch diese sehr teuren Reisen dann kaufen. Das ist sicherlich ein relevanter Effekt, aber im Moment gibt es eben für die Betriebe auch eine recht hohe Marge aufgrund dieser hohen Nachfrage. Das ist also noch lange nicht jetzt ein Effekt von Klimapolitik.
Und eine wichtige aktuelle Info, die wollte ich dann doch gerne auch noch hier unterbringen. Wir haben ja hier im Podcast in den letzten Monaten immer wieder über die Lage in Israel berichtet. Die großen Proteste gegen die teilweise rechtsextreme Regierung und deren Pläne für eine Justizreform. Und genau dieser Justizreform hat das Parlament heute Nachmittag zugestimmt. Die Abgeordneten der Opposition, die hatten vorher aus Protest direkt den Saal verlassen und haben gar nicht mit abgestimmt und wollen jetzt versuchen, gerichtlich dagegen vorzugehen. Und wahrscheinlich werden auch die Proteste nochmal besonders massiv werden. Die Reservisten der Armee haben schon gesagt, dass sie ihren Dienst nicht mehr antreten werden. Denn mit dieser Justizreform wurde eben unter anderem beschlossen, dass das oberste Gericht Entscheidungen der Regierung nicht mehr als unangemessen zurückweisen kann. Also da steht wahrscheinlich noch einiges bevor in Israel und ich glaube, das Thema kommt auch hier bei uns ganz sicher auf Wiedervorlage. Und eine andere Wiedervorlage von Freitag, da haben wir hier ausführlich über die Wahl in Spanien gesprochen, beziehungsweise über die Ausgangslage. Jetzt kennen wir das Ergebnis. Die Konservativen sind stärkste Kraft geworden. Aber der krasse Rechtsrutsch ist ausgeblieben, weil sie selbst mit der extrem rechten Vox-Partei keine Mehrheit hinbekommen. Also da ist noch ganz schön offen, wie es weitergeht. Jörg Paffrath, Redakteur von heute, und ich, Josephine Schulz, wir sagen danke fürs Hören, tschüss. Und morgen geht's dann weiter mit einer neuen Episode der vergessenen Nachrichten. Und zwar Boliviens Wirtschaftswachstum auf Kosten des Klimas und der Bevölkerung. Das kann ich sehr empfehlen. Tschüss.